Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Wir sind komplett ergebnisoffen, erklärte mein heutiger Gast in einem Interview mit dem Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag über das zukünftige Wärmekonzept seines Unternehmens. Nur eine kleine Einschränkung nimmt er dann doch vor. Das Einzige, was nicht ergebnisoffen ist, dass Ölheizungen noch in 50 Jahren betrieben werden. Ansonsten wird der Prozess ergebnisoffen gestaltet. Er machte seine Ausbildung als Schiffsmechaniker bei der Hapag-Lloyd AG und begann anschließend seinen Diplom-Ingenieur in Elektrotechnik mit dem Schwerpunkt Anlagenautomatisierung, welches er 1996 abschloss. Danach arbeitete er als Bauleiter bei der R&M Ausbau Hamburg GmbH und als Leiter für Prozessentwicklung bei der Bukai Technologies GmbH, Herrschaftszeiten. Anschließend arbeitete er viele Jahre beim germanischen Lloyd als Abteilungsleiter Flex State Affairs. Heute ist er Betriebsleiter für Fernwärme und Gas- und Wassernetz bei den Stadtwerken Südholstein. Und das Interessante bei den Stadtwerken Südholstein ist, dass sie erst vor kurzem zusammengegangen sind mit den Stadtwerken Tornesch und Stadtwerke Pinneberg. Und darüber wollen wir jetzt natürlich sprechen und auch vor allem über das Thema Wärmewende, wie die Wärmewende für alle Beteiligten einen Mehrwert bringt, und zwar mit Manfred Schlott. Herzlich willkommen, lieber Manfred. Ich freue mich, dass du da bist.
Ja, hallo Klaus. Willkommen und danke für die Einladung.
Ja, ich bin eben ein bisschen hängen geblieben bei diesem Bukai Technologies GmbH. Ich spreche sie wahrscheinlich falsch aus. Hilf mir nochmal, wie sie richtig ausgesprochen wird.
Was tatsächlich Bukai. Brauchst du dir aber ehrlicherweise nicht merken, weil es diese Firma inzwischen nicht mehr gibt. Das war mal ein Management-Buyout von Procter & Gamble und hat sich mit hochreiner Zellulose beschäftigt aus Baumwollabfällen.
Ah, okay.
Da habe ich so meinen Anlagen- und Automatisierungshintergrund eigentlich, wo ich heute wieder anknüpfe.
Ja, sehr schön. Ja, du warst ja lange beim germanischen Lloyd, hast da ja auch als Abteilungsleiter gearbeitet. Und wir hatten auch gerade im Vorgespräch schon gesagt, du bist ja nicht der typische Stadtwerke, der schon seit 27 Jahren da in einem Hause unterwegs ist. Wie kam es dennoch dazu, dass du tatsächlich bei den Stadtwerken Südholstein am Ende gelandet bist?
Das war eigentlich relativ einfach, weil mich das Thema thematisch interessiert hat. Mhm. Weil man so, ich sag mal, ich bin zwar nicht der ganz Alte, aber irgendwie doch schon habe ich hier meine letzte Stelle im Berufsleben gefunden, so denke ich mal. Und da will man vielleicht auch mal ein bisschen was Sinnvolles tun. Und hier im Pinneberg gibt es halt bereits ein Wärmenetz und es gibt eine vernünftige Erzeugungsquelle, die auch zukunftsfähig ist aus Müllverbrennung. Müll wird immer in dem Maße zumindest entstehen, dass man damit eine Grundlast machen kann. Und insofern war das Angebot hier anzufangen, erstmal als Leiter der Fernwärme. Das hat sich denn jetzt so ein bisschen entwickelt und diesen ursprünglichen Job rein, die Fernwärme zu fahren und zu leiten, werde ich jetzt auch perspektivisch abgeben und gehe mehr in den strategischen Bereich rein. Wo wollen wir jetzt in Zukunft irgendwann mal stehen und wie gestalten wir die Zukunft und insbesondere, wie geht so ein Stadtwerk mit Wärmewende um, was ja letztendlich für alle Stadtwerke, wie heißt das heutzutage so, sehr disruptives Ereignis ist. Mhm. Da wird ja einfach mal die nächsten 15 Jahre, 20 Jahre was passieren, wenn zum Beispiel das Gasgeschäft wegbricht und die Gasnetze rückgebaut, teilweise stillgelegt, was auch immer werden müssen.
Ja, das ist richtig.
Ich liebe halt Veränderungen. Das ist so ein bisschen, zieht sich durch mein Berufsleben durch und einige mögen das nicht so, aber ich bin da eher das andere Extrem.
Ja, aber das ist eine Top-Qualifikation in meiner Welt für das, was jetzt in den Stadtwerken stattfindet, weil natürlich da sehr lange gerade Ausbetrieb war und du wahrscheinlich die letzten 20 Jahre da Schwierigkeiten gehabt hättest, dich wohlzufühlen, weil da ist ja nicht so viel verändert worden und du jetzt, glaube ich, im richtigen Augenblick an der richtigen Stelle bist. Und bevor wir einsteigen auf das Thema Wärmewende, und da gehen wir auch gleich rein, ein Fakt fand ich noch total spannend, das ist ja auch wieder erwähnt. Du hast ja, bevor du bei den Stadtwerken Süddeutschland angefangen hast, noch eine zweijährige Pause die du mit deiner Frau auf dem Nordatlantik verbracht hast. Das finde ich auch total spannend. Da warst du segelnd unterwegs und da wäre die Frage, welche Erkenntnisse hast du aus dieser Zeit gezogen? Also da bist du wahrscheinlich ja vorher ein anderer Mensch gewesen als danach, oder war das einfach ein ganz normales Urlaubserlebnis?
Nein, also ein normales Urlaubserlebnis ist es ja nicht. Man stellt ja nach irgendwann 4, 5 Wochen fest, warte mal, das geht ja weiter. Da ist ja gar kein Ende auf dem Urlaub. Heute ist das leider andersrum. Man strandet auch in einer anderen Richtung und sagt, Mensch, nur 3 Wochen ist ja doof. Nein, das macht den Kopf mal frei. Und das Segeln selber, das ist ja ein Transportmittel. Ich will jetzt nicht sagen, wir sind wie Wohnmobilisten unterwegs, aber man sieht wieder mal einiges von der Welt und wir sind die Küste runter über Frankreich, Portugal, Spanien bis hin auf die Atlantischen Inseln. Und es ist auch dort spannend zu sehen, wie irgendwie so eine Insel versucht zu dekarbonisieren, die Inseln zum Beispiel der Kanaren,
Ach, da wollt ihr rüber. Okay. Also
typischerweise sind die ja wie eigentlich alle Inseln Madeira und die Azoreninseln auch über Großdiesel versorgt. Da findet sich ja der alte Schiffsmechaniker wieder und sagt, oh, das hört sich total gut an in diesem Kraftwerk, was da läuft. Aber die probieren natürlich auch alle Wärmewende, die probieren alle Windmühlen, Solar natürlich auf den Kanaren. Ist aber auch interessant zu sehen, dass solche Inselnetze ohne so ein europäisches Verbundnetz im Hintergrund, diese 100% Öko, ohne ihre Maschinen nicht schaffen.
Okay, das heißt, die haben eine Landanbindung, da liegt ein
Nee,
Kabel.
die haben keine Landanbindung, das sind
Okay.
halt Inselnetze, ist halt eine Insel, also klassischerweise ein Inselnetz, da sind einige Inseln miteinander verbunden, ja, aber die brauchen immer noch diese Maschinen im Hintergrund für die Netzstabilität.
Okay, also da
Selbst
reichen.
inklusive Speicherbecken und was sie gebaut haben, sie sind da sehr bemüht. War auch da, ich sag mal so, neben dem Segeln und auch mal ein bisschen Urlaub und ganz viele interessante Leute treffen, war das sicherlich auch interessant. Ja, und wie gesagt, man trifft halt Leute. Man trifft vor allen Dingen ganz viele Menschen, die drüber nachdenken, was sie im Leben tun. Egal, was sie tun, aber das irgendwo bewusst machen. Das macht das sehr angenehm.
Okay, spannend. Ich war ja auch mal da und ich erinnere tatsächlich viele Windkraftanlagen, die sie natürlich da an der Küste aufgebaut haben, aber wahrscheinlich haben die denn dennoch so einen großen Energieverbrauch, dass das dann auch nicht reicht, weil ich fand das tatsächlich schon sehr umfangreich, was sie an Windkraft da, zumindest auf, ich weiß gar nicht, auf welche Insel das war, installiert hatten.
Erstaunlicherweise nicht mal mehr ein Summenproblem. Also in Summe könnten sie die Energie produzieren, aber sie kriegen halt nur mit Windkraft und Solar es aktuell noch nicht hin, stabil zu sein im Netz.
Okay.
Da haben wir in Europa immer noch den Vorteil, dass das große Netz dahinter ist. Das hilft entsprechend mit, ne?
Ja.
Gut, auf den Kanaren hat man zugegebenermaßen dieses Thema Heizung nicht so unbedingt.
Ja, das
Das
stimmt,
ist
aber
da, macht das Leben auch mal ganz angenehm, wenn man den Winter dort verbringt und mal so einen Winter in Norddeutschland aussitzt. Ich liebe inzwischen wieder Jahreszeiten, aber ist auch mal schön, wenn man das nicht macht, ne?
ja, also ich mag auch gerne Jahreszeiten, auch unterschiedlich warm es haben. Also ich mag es auch tatsächlich für Norddeutschen sehr gerne sehr warm. Das ist auch untypisch. Also ich gehe auch joggen bei 30 Grad oder letztens hatten wir, weiß nicht,
Okay,
36 oder sowas.
tapfer.
Das, ja, ich mache im Sommer wieder so eine Alpenrunde da. Und da ist ja auch immer ziemlich warm in den Alpen und da darf man ja auch dann irgendwie nicht aus den Latschen kippen. Deswegen denke ich immer, dann übe ich jetzt schon mal bei 36 Grad hier im Norden, dass ich da schon mal den Körper ein bisschen dran gewöhne. Aber ich bin bei dir. Ich finde es auch angenehm, wenn es immer wieder Winter ist und es kälter ist und das passt wunderbar zusammen. Aber ihr habt so getimt, dass ihr dann im Winter dann auf den Kanarischen Inseln da unterwegs wart oder war das Zufall, dass ihr dann ungefähr dann da
Nein,
wart?
das ist kein Zufall. Man muss schon, wenn man da längs fährt, sehen, dass man mit dem Sommer sozusagen runterfährt. Und immer wenn man eine lange Hose wieder anzieht, muss man weiter nach Süden fahren. Da hat man, das Zeitfenster ist gar nicht so lang. Also man ist da so auf 1 Monat, 6 Wochen doch schon getaktet, die man da im Zeitfenster einhalten muss. Sonst kommt man halt irgendwo mal in die Winterzeit oder kommt im Nordatlantik gar nicht mal in viel Wind, aber in viel Seegang rein und dann kann man da Häfen nicht mehr anlaufen an der portugiesischen Küste. Also man muss schon sehen, dass man denn irgendwo zum November auch schon mal an der Algarve angekommen ist. Sonst funktioniert das nicht.
Okay, verstehe ich. Und dann hast du noch was Spannendes ge geschrieben im Vorfeld, und zwar, dass du den nachfolgenden Generationen gute Startbedingungen hinterlassen willst, also im beruflichen Kontext. Das fand ich spannend. An was genau denkst du da?
Ja, das ist ja mein Ehrgeiz, dass ich sage, ich verdiene ich jetzt noch ein paar Jahre Geld und gehe dann in Rente, sondern mein Ehrgeiz ist ja, dass ich irgendwann mal wiederkommen darf in die Stadtwerke und die jungen Mitarbeiter, die jungen Ingenieure und Handwerker, die ich jetzt habe, sagen, na gut, da hast du ein bisschen was schon mal richtig gemacht. Denn aktuell werden ja die Grundlagen gelegt, auch für die Stadtwerke, wie es in die Zukunft weitergeht.
Ja, das stimmt, das ist richtig.
Das.
Du hast eben schon euer Müllheizwerk macht keinen Strom, oder? Das macht nur
Der
Wärme,
macht
oder?
auch Strom. Das
Ach,
ist ein
Strom auch.
Müllheizkraftwerk, ja.
Okay, erwähnt. Was ja ein tragendes Element der Wärmeversorgung in Pinneberg im Augenblick ist, und lass uns mal jetzt über die Wärmewende sprechen, das
Ja.
bleibt erhalten und wahrscheinlich wird es ja garniert mit anderen Anlagen, die jetzt schon da sind und wahrscheinlich in Zukunft noch dazukommen. Vielleicht kannst du erstmal so die Ausgangslage beschreiben, wie viel Kut oder wie viel Wärmeabsatz habt ihr, wie viele Gigawattstunden sind das, was für Leistungen?
Ja, wir haben ja ein Pinneberger Netz, das ist sozusagen das Hauptnetz. Wir haben mit Tornitzsch ein zweites Netz dazu, das ist eine ganz andere Situation. Das sind BHKW und ein bisschen Bio- und Einfamilienhäuser. Das ist ein ganz anderes Netz. Aber in Pinneberg ist das Modell Müllheizkraftwerk, das wird jetzt auch erneuert. Das wird die Leistung erhöhen können, also von 20 auf 25 MW gehen, ungefähr so größenordnungsmäßig. Und es wird vor allen Dingen eine bessere Turbinenanlage bekommen. Das heißt, es wird flexibler sein können. Es wird im Sommer mehr Strom auskoppeln können und im Winter entsprechend mehr Wärme. Kann da also
Okay, das.
flexibler reagieren auf unsere Abnahme. Jetzt ist das Wärme-Strom-Verhältnis relativ starr gekoppelt im
Okay,
Moment mit der
das
jetzigen
heißt
Anlage.
aktuell Gegendruckturbine und dann wird es eine Entnahmekondensationsturbine oder wie ist das technisch? Weißt du
Sagen wir mal,
zufällig?
nicht so mit Details aus, aber so im Grunde genommen ist es das so, genau.
Okay, gut, spannend.
Und aktuell kommen wir mit der Wärmeleistung des Müllheizkraftwerkes fast hin im Winter. Wir haben nur zwei kleine BHKWs mit jeweils 1 MW, die da mitlaufen. Das ist so unsere typische Winterversorgung. Wenn nicht der kalte Ostwind kommt mal 2 Wochen lang, dann haben wir noch konventionelle Gas- oder Kombikessel, die dann zu fördern. Also gibt
Okay.
es dann noch ein paar Ölkessel entsprechend aus der Historie heraus. Das Netz hat ja insofern eine spannende Historie, dass man in den 60er Jahren viel Wohnbebauung in Pinneberg gebaut hat. Wir haben also es hier nicht mit Einfamilienhäusern zu tun, sondern wir haben es mit Abnahmegrößen immer 100 kW plus irgendwo zu tun bei den Immobilien. Und wir haben halt konventionell mal geheizte Gebäude gehabt, in der Regel bereits mit Nahwärmenetzen und einem Heizhaus. Und wir haben sozusagen in der Historie nur die Heizhäuser übernommen und halt an die Fernwärmehauptleitung, an die Trasse angebunden. Somit waren immer schon mal kleinere Elemente da, die man anschließen konnte. Und wir nutzen jetzt auch weiterhin diese alten Heizhäuser als Zentren, um weiter auszubauen in Sekundärnetzen.
Okay.
Das ist so ein bisschen spannend. Wir haben also nicht nur ein Hauptnetz, an das alle angeschlossen sind, sondern wir haben sozusagen die alten Unternetze, die wir weiter betreiben.
Okay, und die haben auch andere Druckstufen und werden dann auch nicht
Die
direkt
haben andere
durchflossen, sondern mit
Druckstufen und andere
Wärmetauscher.
Temperaturkurven. Die
Ah,
sind
okay.
über Wärmetauscher ausgekoppelt. Wir haben also, sind das hier 6 Unternetze noch,
Okay, spannend.
neben dem Hauptnetz, und zusätzlich kommt dann halt von der Müllverbrennung so eine reine Transportleitung,
Ja.
die dann auch mit hohen Drücken und über 100 Grad fährt.
Ja,
Das machen
verstehe
wir in unserem Netz nicht. Ja, und
ich.
da die Netzleistung selber, die wird vermutlich, laut dem, was die kommunale Wärmeplanung so bisher hergibt, das ist ja letztendlich kundengetrieben, das Thema, wird sich ungefähr verdoppeln. Das heißt, wir werden irgendwann mal 50 MW brauchen, und von denen sind jetzt grob die Hälfte aus der Abwärme der Müllverbrennung. Und bei dem Rest geht es jetzt darum, einzelne Bausteine zu schaffen, die halt ohne fossile Brennstoffe klarkommen.
Habt ihr schon einen Wärmespeicher oder ist das Element da noch nicht drin?
Wir haben hier aktuell noch keinen Speicher, denken aber über einen Tagesspeicher nach. Da müssen wir nur ein bisschen sehen, wo wir den hinstellen. Wäre relativ gut, wenn wir über die hohe Temperatur der Transportleistung einspeisen und über die niedrige des Verteilnetzes ausspeisen können.
Ja.
Das macht den Wärmespeicher ein bisschen besser. Schlecht ist über 100 Grad, ist halt ein Druckspeicher. Damit wird er nicht so groß, aber als Tagesspeicher kann sich das lohnen und kann so ein paar Spitzen morgens und abends natürlich wegpuffern, ne?
Ja, na gut, man muss
Wir haben
ja
das
nicht.
mal gerechnet, das muss sich aber dann auch tatsächlich rechnen. Und jetzt aktuell lohnt sich das nicht. Es lohnt sich für uns finanziell erst dann, so einen Speicher einzubauen, wenn wir mit der Erzeugungskapazität knapper kommen. Solange wir ausreichend Kapazität haben, immer im Netz und eigentlich fein sind mit dem, was von, ich sag mal jetzt, der Müllverbrennung kommt, lohnt sich der Speicher noch nicht so unbedingt.
Ja, na gut, der könnte sich dann lohnen, wenn man das, ich sag mal, übergreifend denkt und auch die Stromerzeugung in der Müllverbrennungsanlage auch mit optimiert oder muss die Strich fahren, weil ich hätte gehofft, die kann auch so ein bisschen atmen, ein bisschen hoch und runter.
Die könnte optimiert werden. Das ist dann letztendlich eine kaufmännische Herausforderung. Warum ist das eine kaufmännische Herausforderung? Die Müllverbrennungsanlage gehört uns nicht.
Ja, genau, da muss man
Das
wieder.
heißt, hier ist ein Stadtwerk im städtischen Besitz und eine Müllverbrennungsanlage halb im Kreisbesitz. Und da muss man vertraglich sehr, sehr aufpassen, dass man etwas Vernünftiges macht.
Ja.
Dass beide gut leben können und dass das für die Kunden, die Fernwärmekunden, im Endeffekt einen vernünftigen Preis auch ergibt, aber dass das auch sich so optimiert, dass sich das lohnt, auch umweltpolitisch, ne? Es
Ja.
kann nicht sein, dass wir zum Beispiel sagen, die Müllverbrennung gibt ihre Abwärme an die Umwelt und wir machen hier ein BHKW an, weil der Strompreis gerade mal hoch ist.
Genau, das wäre blöd, weil
Das wäre Worst Case. Dann haben wir irgendwas in den vertraglichen Strukturen oder in unserer Denke falsch gemacht.
ja, bin ich bei
Dann
dir, Manfred.
erschlagen mich auch meine jungen Ingenieure hier.
Richtig.
Kann ich nicht tun.
Und also die Lage ist schon herausfordernd, weil man da schon eine, ich sag mal, unternehmensübergreifende Optimierung machen muss. Aber auch dann wird sich so ein Wärmespeicher natürlich erst lohnen. Der lohnt sich natürlich nicht, weil man im Grunde die Wärme zu einem Fixpreis bekommt und die wahrscheinlich ja rund um die Uhr immer die 25 im WLAN liefern können. Jetzt aktuell waren es noch 20, richtig?
Ja, irgendwie so, die Größenordnung,
Genau.
genau. Und
Und das wird erst natürlich, so ein Wärmespeicher lebt ja davon, dass im Grunde die flexible Stromerzeugung dadurch ermöglicht wird. Das heißt, ihr für
das
euch.
muss man zusammendenken und dann sich auch ganz klar überlegen, wo steht der, ne? Und in welchem gehört er dem einen oder dem anderen und wie betreibt man das am sinnvollsten?
Ja. Und
Da
die
ist
Ver
Optimierung noch drin, natürlich.
Genau. Und die Verdopplung des Wärmeabsatzes ist jetzt ein Ergebnis der kommunalen Wärmeplanung. Ist da schon klar, ob das dann weiterhin, ich sag mal so, Mehrfamilienhäuser sind? Werden das auch Einfamilienhäuser? Und falls ja, wie sieht da jetzt der Prozess aus, dass ihr die wirklich an die Fernwärme ranbekommt?
Also aktiv auf Kunden zugehen, tun wir bei Mehrfamilienhäusern im
Mhm.
Moment. Da gibt es so eine Prioritätenliste mehr oder weniger, was liegt jetzt schon an den Leitungen oder wo sind interessante Ausbauszenarien. Wir werden das Netz noch so 10, 15% erweitern können, aber immer nur dann, wenn wir Ankerkunden finden. Also dann bieten wir auch nicht ein Mehrfamilienhaus an, sondern müssen dann auch irgendwie 5 gleich haben, damit wir irgendwie die Leitung dahin ziehen können. Sonst macht das kaufmännisch keinen Sinn. Fernwärme ist ja auch ein kaufmännisches Produkt. Und da muss man sich dann bezüglich Einfamilienhäusern ehrlich machen. So ein Einfamilienhaus Neubau, gibt es eine Wärmepumpe, kann man kaufen, kommt am Ende von so einem Förderband für relativ kleines Geld dann doch raus inzwischen, ist technisch ausgereift, hat kein Lärm mehr, Problem mehr, hat eine Jahresarbeitszahl von 3. Da kann man mit Fernwärme und unter Umständen 50 Meter Anschlussleitung einfach nicht mehr gegen anstinken. Das lohnt sich nicht. Wo sich im Reihenhausbereich und Einfamilienhausbereich das weiterhin lohnt für die Kunden, ist entweder die extrem dicht an der Leitung liegen, die man einfach anbinden kann. Das kreiert dann auch nicht unnötige Verluste im Netz. Und wir sind natürlich dann gefragt, wenn es darum geht, hinter Wärmewende einen einfachen Haken zu machen. Denn ein altes Haus 50er, 60er Jahre zum Beispiel, das sind ja so die auch teilweise Bausünden entstanden, schlecht gedämmt, hat man natürlich, wenn man eine Wärmepumpe einbaut, ehrlicherweise keine andere Chance, als das Haus vorher zu dämmen. Bei Fernwärme kann man natürlich sagen, kommt eine Übergabestation rein, fertig Haken, kostet ein bisschen Energie. Und wenn ich zum späteren Zeitpunkt dämme, kann ich immer noch sagen, ich reduziere meine Anschlussleistung.
Ja, das
Insofern
stimmt.
ist Fernwärme für diese Kunden genau so eine komfortable Option wie zum Beispiel auch für Industriekunden, die sagen, gebe ich mein Geld jetzt für die Dämmung des Büros aus oder investiere ich mein Geld in Produktionsanlagen? Und da kann es dann auch durchaus für die interessant sein, zu sagen, Fernwärme ist eine Alternative. Aber das Brot- und Buttergeschäft der Fernwärme in Pinneberg auch schon immer sind mehr Familienhäuser in eng bebauten Gebieten.
Und ihr habt aber keinen Anschluss- und Benutzungszwang bei euch. Das ist nie da gewesen, oder? Das heißt, ihr seid
Nein,
immer dem Markt
nein.
ausgeliefert, müsst Argumente liefern, dass ihr besser seid als vergleichbare andere
Es
Heizoptionen.
gibt ein ganz kleines Neubaugebiet, wo man, ich sag mal, einfach klug genug war, kein Gasnetz mehr zu legen. Das hätte man in anderen Bereichen auch so machen können, wäre in meinen Augen richtungsweisender geworden, ist jetzt halt Geschichte. Aber ein Anschluss- und Benutzungszwang ist nicht vorgesehen. Und weiß auch nicht, ob das wirklich viel Sinn macht, auch in dieser ganzen Diskussion über Preise und so weiter. Da hilft auch ein gesunder Wettbewerb schon mal mit.
Ja, das glaube ich
Das
dir.
ist, und halt durch die Struktur hier ist Fernwärme hier halt auch ein kommerziell attraktives Produkt. Wir sind ja in Tornesch irgendwie in Schleswig-Holstein auf Platz 2 und in Pinneberg irgendwo 5 oder 6 der Fernwärmepreise. Wir sind ja mit die günstigsten am Markt.
Stark.
Und das Ziel ist das natürlich, das auch in irgendeiner Form so zu halten. Ich glaube nicht, dass man mit einer Luftwärmepumpe rein einfach ein Fernwärmenetz betreiben kann. Ich glaube, das wird kommerziell nicht fliegen. Spätestens wenn eine Betriebskostenförderung da irgendwie ausläuft, dann funktioniert das nicht mehr.
Okay, das meinst, war
So
ein Wärmenetz, was
meine
praktisch als
Meinung.
Input-Wärme eine
Ja,
Luftwärmepumpe hat. Okay, ja,
es
das.
gibt ja eine Reihe Wärmenetze, noch die rein, so wie unser Tornischer Netz, BHKW und Kessel gefeuert sind. Das Tornischer Netz lebt von einer rechtzeitig in die Wiege geleiteten Biogas, Anlage, Biogas-BHKW mit entsprechend Leuten, die nachgedacht haben, was die Preisstruktur anbelangt und was Förderkulisse anbelangt. Aber auch diese Betriebskostenförderung läuft irgendwann aus.
Ja.
Und dann muss man natürlich Alternativen haben. Und wenn man dann die Alternativen nicht hat, für mich ist die Luftwärmepumpe immer noch so, ja, die vorletzte Alternative, ne?
Okay, was ist die
Die
letzte?
letzte Alternative besteht entweder aus Direktstrom,
Okay.
was man in meinen Augen für den Ostwind, kalte Nacht auch durchaus machen könnte. Wenn man sagt, so eine Anlage läuft weniger als 1% der Zeit, hat keine 100 Stunden. Billige Anlagentechnik, hohe Kosten, klar verdient man damit kein Geld, aber man kann halt versorgen. Und das andere ist die ganz schöne ideologische Fragestellung, wie lange fährt man noch konventionelle Kessel? Das ist
Ja.
nicht eine umweltpolitische Fragestellung in meinen Augen, das ist eine ideologische Fragestellung. Und in meiner Welt macht das immer noch Sinn, rein für Besicherung, also zu sagen, so eine Müllverbrennungsanlage fällt aus. Oder für die ganz kalte Nacht zu sagen, das gibt da noch so einen Kessel, der läuft. Und vielleicht läuft er auch mit Öl. Auch wenn das keiner mehr hören mag.
Ja.
Kann ja gern auch Biokraftstoff denn sein. Wenn man sowas maximal 300 oder 500 Stunden im Jahr treibt, ist das in meinen Augen immer noch eine Lösung. Wenn man
Ja.
das rein ideologisch denkt, sagt man natürlich, geht gar nicht. Aber jeder, der das mal rechnet, wird feststellen, für 300 Stunden eine Wärmepumpe hinzustellen, ist kaufmännischer Wahnsinn.
Da bin ich bei dir. Das wird schwierig. Eine Wärmepumpe kann ja auch gar nicht so dynamisch gefahren werden. Das habe ich auch gerade auch anderes Podcast-Interview mit dem Uwe Weber aus Lemgo, die ja jetzt drei Wärmepumpen im Einsatz haben in der Fernwärme, die sich das auch so überlegt haben, dass man dann da, keine Ahnung, die zweimal am Tag an- und wieder abfährt, funktioniert technisch nicht. Also die müssen tatsächlich schon relativ geradeaus betrieben werden.
Eigentlich sind vernünftigerweise Grundlastmaschinen, ne? So,
Richtig.
wo die Flensburger eine Idee haben mit ihrer Meerwasserwärmepumpe. Aber wir haben ja halt so eine kleine Mühlenau und eine kleine Pinnau. Flusswärmepumpe brauchen wir nicht dran denken und die Elbe ist weit weg.
Ja, das stimmt.
Fällt halt aus, ne?
Einen Gedanken hatte ich. Achso, genau. Ich meine, das ist natürlich aus der Schiffsbranche raus, die denke, dass man sagt, okay, man hat immer noch eine Anlage, die man notfalls starten kann, weil wenn du auf hoher See unterwegs bist, da willst du auch nicht irgendwie aus Versehen hängen bleiben. Aber warum nicht der Elektrokessel als die eine Besicherungsoption anstelle
Der
des.
Elektrokessel, ich sprach ja Elektroheizung an,
Ja.
wird eine Alternative sein. Ich
Ja.
weiß aber nicht mal mehr, ob das ein Kessel ist. Ich bin aktuell am Rumdenken in einem Ausbaugebiet, wo wir eine Reihe, sagen wir mal, knapp 2 Dutzend Häuser anschließen werden, ob wir diese Übergabestation nicht mit irgendwie
Heizstäben.
einer Heizstab 50 kW ausrüsten, dann haben wir das auf der Stromnetzseite nicht so heftig, weil wir das Verteilte haben, die Leistung.
Ja.
Und wenn man die steuern kann, kann man mit denen auch arbeiten. Der Vorteil des großen Kessels ist, dass man ihn tatsächlich irgendwo als Regelenergie verkaufen kann. Aber dafür braucht man halt eine entsprechende Leistungsgröße. Heutzutage noch. Ich hoffe, das wird mit Digitalisierung mal besser, dass man auch kleine Anlagen zusammenfassen kann und kann sie entsprechend vermarkten. Das wäre natürlich auf der kaufmännischen Seite ein Vorteil. Aber an sowas denke ich, an Elektroheizung. Die
Ja.
haben auch den Vorteil, man kann mal an den Leitungen schrauben und die Gebäude sind trotzdem versorgt und solche Geschichten.
Ja.
Aber ich denke da sehr dezentral und ich glaube auch nicht, dass in unserem Wärmenetz die eine große Quelle irgendwie entstehen wird. Also
Okay.
wir denken ja nach über Wärme aus Abwasser oder vielleicht oberflächennahe Geothermie, weil das genehmigungsrechtlich einfach ist und wir Grundstücke dafür zur Verfügung hätten. Aber das sind alles so kleine Mosaiksteinchen.
Ja, gut, das ist ja auch eine wichtige Botschaft, dass es nicht die eine große Lösung ist. Ihr habt jetzt ja schon das Müllheizkraftwerk, was bei euch ja einen großen Anteil ausmachen wird, auch in Zukunft. Aber der Rest ist halt kleinteilig. Und vielleicht noch eine Anmerkung zu den Elektrokesseln. Man kann ja mit Poolpartnern tatsächlich sie auch gepoolt an die Regelenergiemärkte bringen. Das geht ja auch. Da hat man natürlich den Dienstleister, der das vor allem macht. Aber ich glaube, ihr habt eh keine Lust, selber das zu vermarkten, weil das eh so ein kleinteiliges Geschäft ist,
Nein,
was schwierig ist.
wir sind ja auch, wie ich immer sage, zwar fusioniert, aber immer noch ein kleines Stadtwerk. Und man darf sich also mit solchen Projekten in meinen Augen nicht verheben. Das gleiche auch nicht mit riesen Einzelinvestitionen. Das muss sich ja irgendwie muss das ja sich rechnen können.
Ja, das stimmt. Lass uns noch mal auf die, ich nenne es mal Kommunikationsstrategie schauen für die Wärmewende. Du hast ja gesagt, ihr schaut jetzt, dass ihr nachverdichtet, dass ihr im Grunde da einzelne, wie hast du es genannt, Ankerkunden findet, um da was auszubauen. Wie macht ihr das? Also beim Thema Glasfaser, was ja früher so, man hat den ganzen Stadtteil eingeladen, hat in der Turnhalle dann das angekündigt. Ich sehe schon das Kopf hin und her. Das macht ihr anders. Wie macht ihr das?
Da gibt es in der Vergangenheit hier, das war noch, als ich hier gerade angefangen habe, 2 Projekte, die gescheitert sind, wo man letztendlich gesagt hat, der Straßenzug würde total viel Sinn machen. Das
Ja.
würde technisch Sinn machen. Da ziehen wir eine Leitung durch und schließen die alle an. Und die Rücklaufquote war so gering und das Interesse war so gering. Vielleicht zu dem Zeitpunkt noch. Vielleicht muss man das mal in 10 Jahren erneut versuchen. Aber diese Ausbaustrategie hat nicht gefruchtet.
Okay, oder die Ursache war,
Und
dass sie alle eine neue Heizung gerade hatten oder auf euch keine Lust hatten
dass die
oder
Deutschen Individualisten sind
toll.
und sagen, ich will das so, ich will das so und ja, vielleicht. Und dann hat man von 30 Anfragen 2, die sagen, könnte ich mir vorstellen.
Okay, also das heißt, das
Und da
klingt
müsste man
schwierig.
voll ins Risiko gehen, diese Leitung zu bauen. Und jetzt ist unsere Strategie die, dass wir versuchen, Ankerkunden zu finden und auch dann zu sagen, wir nehmen nicht einzelne Häuser, sondern wir nehmen dann immer irgendwie mehr oder weniger Straßenzüge.
Ja.
Und wenn wir die zusammengekriegt haben und die machen vielleicht schon 50% der möglichen Wärmeabnahme aus, dann bauen wir die Leitung.
Okay, aber da habt ihr ja die gleiche Herausforderung, dass ihr im Grunde den ganzen Straßenzug überzeugen müsst. Was ist da jetzt anders? Ist einfach die steigenden Energiepreise euch jetzt als Rückenwind
Da
gekommen?
ist anders, dass es ja Immobilienbesitzer gibt, denen zum Beispiel Straßenzüge gehören.
Ah, okay. Das ist also, okay, bei Straßenzügen
Und
dachte
mit
ich
denen
jetzt
muss man
noch.
dann sozusagen strategische Partnerschaften eingehen. Das
Okay.
ist das Sinnvollste, was man erstmal machen kann. Und da sind wir ganz gut auf dem Weg. Da haben wir jetzt vermutlich ganz kurzfristig eine Vertragsunterzeichnung. das läuft. Und andere Kunden sind halt Großkunden, wo man Einzelkunden hat, die so interessant wären, dass wenn sie angeschlossen werden, tatsächlich, ich sag mal, von der möglichen Wärmeabnahme schon mal 20, 30% bringen.
Ja, verstehe ich. Das
Dann
heißt,
kann man das bauen, dann hat man auch eine Leitung, auf der nicht endlos viele zusätzliche Netzverluste liegen. Und ja, da wird man auch ein Stück aus Stadtwerke ins Risiko gehen, aber das Risiko muss halt überschaubar bleiben.
ja, und auch da könntet ihr ja theoretisch nachverdichten, wenn in 5 oder 10 Jahren die unterwegs
Genau.
sagen, Mensch, wir wollen jetzt doch dabei sein, wir haben uns das anders überlegt. Aber ich höre daraus, keine Turnhallen, keine vielen Leute, wo im Grunde jeder einzeln sich da was überlegt und auch Anforderungen an euch stellt, sondern gezielt taktisch vorgehen, die
Ja.
relevanten Kunden herausarbeiten. Und wenn jemand der ganze Straßenzug gehört, ja, dann sehr gerne. Aber das sind wirklich Immobilienbesitzer, das sind jetzt keine Genossenschaften oder sowas, die da oder, weil das gibt es ja auch in den
Auch,
einzelnen.
auch. Wir
Auch,
haben ja
also.
hier verschiedene Player letztendlich am Markt. Ein ganz großer ist die Stadt. Die hat ja im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung auch Maßnahmen, Ideen, dass sie grüner werden will. Und eine Stadt hat natürlich viele kommunale Gebäude, Schulen und so weiter. Da muss man eine gemeinsame Strategie mit der Stadt fahren. Das ist ja auch schließlich unser Eigentümer. Das ist das Naheliegendste. Und dann gibt es ein paar Wohnungsbaugenossenschaften und Verwalter, die eigentlich alle auch schon zum Teil Fernwärme haben. Das heißt, da fängt man nicht an mit irgendwie einem neuen Produkt, sondern die kennen das bereits mit allen Vor- und Nachteilen und allen Diskussionen. Und dann gibt es andere, mit denen man sprechen muss, wie zum Beispiel Kirchen. Die Kirche ist ja typischerweise neben der Stadtkirche, in der wir dann irgendwie konfirmiert werden oder ähnliches, ist die ja auch ein großer Immobilienbesitzer.
Ja, das stimmt. Die haben nicht nur die Kirche, die
Die
haben meistens noch ein paar andere Gebäude ringsherum.
übersieht man gern, die haben auch Wohnhäuser und solche Dinge im Besitz. Also mit denen muss man sprechen. Das ist jetzt erstmal die Strategie. Die anderen darf man nicht aus den Augen verlieren. Das heißt, wir sind parallel dabei und überlegen, wie man sozusagen, ich sag mal jetzt, ohne abwertend zu sein, die Masse bespielt. Und da haben wir zum einen aus den Öffentlichkeitsveranstaltungen kommunale Wärmeplanung, die wir ja als Stadtwerke in Pinneberg gemacht haben. Das ist so eine kleine Sondersituation, da haben wir sie ja selber gemacht. Haben wir Öffentlichkeitsveranstaltungserfahrung und den Rest muss man über zum Beispiel Homepage und andere Kanäle dann bespielen, wo man sagt, auf der Homepage findet man konkrete Informationen, wo sind die Leitungen, wo planen die Stadtwerke auszubauen und so ein bisschen Bewusstseinsbildung, ja, könnte eine Alternative sein. Aber
Okay.
die Erfahrung zeigt auch auf der Wärmepumpenseite, dass die Nachbarn miteinander reden. Und wir sehen das auf der Seite Rückgang Gas und Trennung von Gasanschlüssen, was ja auch ein Thema wird. Wir werden dieses Jahr mehr als doppelt so viele wie letztes Jahr trennen. Das geht in ganze Straßenzüge rein. Da
Okay.
reden die Nachbarn miteinander, die haben ähnliche Häuser, sagen, bei mir funktioniert das. Wo hast du das gemacht? Sag, jo, gut, komme ich auch. Also,
Ja, nachvollziehbar.
dieser Rückbau geht ein bisschen straßenzugweise tatsächlich.
Das ist spannend. Okay. Aber ihr habt für euer Erdgasnetz jetzt noch kein Endzeitdatum festgelegt. Es gibt ja auch Stadtwerke, die sagen, 2030 wickeln wir ab oder so. Das ist in Pinneberg noch
Können wir ja
offen.
nicht. Wir haben einen Konzessionsvertrag. Also solange der so steht, müssen wir auch noch neu anschließen. Das sind ja die ersten rechtlichen Bretter, die man bohren muss, neben neuen Gebieten, wo man sagt, da kommt kein Gasnetz mehr rein. Das kann man rechtlich einfach machen. Ist natürlich, wie verhindere ich, neue Gaskunden anschließen zu müssen? Und der zweite Punkt ist, wie schaffe ich das, wenn die Nachbarn, ich sag mal, in dem Straßenzug alle ihre Wärmepumpe gekauft haben und zwei Leute nicht? Kann ich die irgendwann abstellen? Auch um das Problem für die verbliebenen Gaskunden zu minimieren, dass die Netzentgelte ins Unermessliche steigen.
Naja, wobei die zwei in der Straße dann nicht relevant sind, sondern eher die 100, die nachher am Ende von den, weiß ich nicht,
Ja,
15.000 noch übrig bleiben.
die zwei sind schon relevant, weil ich dann die komplette Leitung rausnehmen kann.
Ja, okay, aber für
Ne?
den
Jetzt hat
Straßenzug.
ja, jeder Kunde 20 Meter Verteilleitung ungefähr, gehören dem. Die muss er also so in der Umlage der Netzentgelte letztendlich erhalten. Man muss natürlich aufpassen, dass jetzt nicht in 10 Jahren wir dastehen und jeder hat 50 Meter.
Ja, das.
Und die werden noch erhalten wie vorher. Dann wird dieses ganze Thema Netzentgelte irgendwann mal dramatisch werden.
Ja, das ist
Das ist
dann.
ja die zweite Seite. Wir reden immer viel über Fernwärmeausbau, aber wir müssen ja auch mal ganz gezielt über Gasrückbau reden. Das findet ja statt. Schleswig-Holstein hat gesagt, 2040 soll ich ausmachen.
Ja, das ist richtig.
Das steht so im Energiewendegesetz drin. Muss ich erstmal als Planungsgrundlage nehmen.
Genau.
Du
Und
fragtest ja nach dem Enddatum.
ja.
Wir selber können als Stadtwerke jetzt nicht sagen, unsere Fantasie sagt 2037. Können wir. Ist in meinen Augen auch unseriös, das zu tun.
Ja, na gut, es werden wahrscheinlich, das hast du ja auch eben gesagt, irgendwann die Kosten sein, die uns da, die euch oder den Kunden ja vor allem davonlaufen,
Das
dass.
Thema wird in erwartbar 10, vielleicht erst 12 Jahren, wird das eine Dramatik und Eigendynamik aufnehmen.
Richtig, da sind wir doch in 37 wieder,
Und
die
dann
wir
wird
eben
der,
kolportiert haben.
kann sein, also der Anschluss für den Kunden, völlig unabhängig davon, wie der aktuelle Gaspreis ist, der ja vielleicht sogar sinkt in Zukunft dramatischerweise, unabhängig von dem aktuellen tatsächlichen Gaspreis, werden die Gaskosten steigen für leitungsgebundene Energie. Das ist so. Und ich glaube auch nicht, dass sich ein Kunde dann irgendwie einen Gastank in den Garten stellt oder sowas.
Nee,
Das ist ja
glaube
dann
ich auch
so,
nicht.
weiß ich nicht. Wird vermutlich nicht passieren.
Nee, vor
Und
allem.
dann werden die Leute reihenweise abklemmen und Wärmepumpen kaufen oder Fernwärmealternativen nutzen.
Ja, richtig. Lass uns noch mal kurz über den Aspekt sprechen. Ihr wart ja in Pinneberg diejenigen, die kommunale Wärmeplanung auch gemacht haben und habt da diese Öffentlichkeitsveranstaltung gemacht, was glaube ich in meiner Wahrnehmung ein cleverer Zug war, weil ihr im Grunde dadurch ja schon mal sichtbar geworden seid. Und meine Frage wäre, was habt ihr denn da besprochen? Habt ihr da einfach den aktuellen Planungsstand kommuniziert oder habt ihr da auch Meinungen eingesammelt von den Bürgerinnen und Bürgern oder was war Zweck dieser Veranstaltung?
Ja, also von den großen Öffentlichkeitsveranstaltungen ist das klar, das Prozedere erstmal zu erklären und zu erklären, es gibt so eine kommunale Wärmeplanung und so findet das statt mit Potenzialanalyse und. Und dann von den Bürgern Meinung abzuholen, ganz klar. Das ist häufig auch der Rentner, der sagt, aber das interessiert mich doch gar nicht mehr, was in 2040 der Fall sein wird, wo ich dann standardmäßig antworte, ja. Mag so sein, wünsche dir, dass es anders, aber dein Gebäude wird es noch geben.
Ja.
Das heißt, wir reden ja von Gebäuden, nicht von Personen. Das ist denen immer nicht so klar.
Ja.
Und dann haben wir verschiedenste Stakeholder-Workshops gemacht, World Café, so ein bisschen, wo wir versucht haben, auch mal mögliche Wärmepotenziale genauer zu analysieren und zu gucken, gibt es nicht in der Nachbarschaft jemanden, der die Wärme vielleicht gebrauchen kann, die jemand anders über hat. Wie ich inzwischen gelernt habe, recht dickes Brett. Also dieses, wir bauen ein kleines Bürgerwärmenetz und der eine hat Wärme über und gibt dem Nachbarn noch was ab. Schwierig.
Das habe ich gerade vor kurzem gehört. Da
Das
hatte jemand.
versuchen viele. Also in Rheinbeck zum Beispiel habe ich jetzt gelernt bei einer Veranstaltung im Ministerium letzte Woche, will man sowas machen, hat auch gute Ideen mit Nachbarschaften, aber so eine kleine Nachbarschaftsgesellschaft gründen, die dann Wärme vertreibt, ist halt auch nicht einfach. Das muss man ja irgendwie zusammenkriegen und technisch eine tolle Idee, würde ich gut finden, wenn sowas irgendwie läuft und macht im Zuge der Wärmewende auch total viel Sinn und Sektorenkopplung. Aber die müssen halt alles machen können. Die müssen Leitungsrechte haben, die müssen untereinander ihre Verträge haben, bis hin zum Zählerwechsel, den sie beherrschen müssen und der Abrechnung und so weiter. Das ist schwieriger, als man glaubt. Die Idee ist gut, aber das ist ähnlich wie Solar auf dem Dach haben und seinem Nachbarn den Strom verkaufen wollen.
Ja, das stimmt
Das
auch.
Thema ist ja auch schon diskutiert. Nee, aber
Richtig.
diese Planung fragtest du nach, zu machen selber, das war ein super intelligenter Schachzug, das so hinzukriegen. Wir haben natürlich aus den Daten unwahrscheinlich gewonnen für unsere weitere Planung. Das betrifft also die Ausbauplanung, Fernwärmeplanung, Gasnetz und natürlich auch die Planung für Stromnetz. Denn alles, was wir nicht im Bereich Fernwärme haben, wird ja Strom werden.
Ja, mit der Wärmepumpe dann wahrscheinlich, ja. Wobei ist die Wärme, das haben wir gerade am Montag im Rahmen eines anderen Workshops diskutiert, wo wir mehrere Verteilnetzbetreiber an der Hochschule Flensburg hatten, weil wir gerade so ein Forschungsprojekt durchführen. Die haben ehrlicherweise vor den Wärmepumpen alle gar keine Angst, weil die im Grunde ja meistens eine Anschlussleistung von, weiß nicht, 3, 4 kW oder sowas haben und Paragraph 14a, die ja dann auch nicht wirklich stört, weil die dann halt minimal gekappt werden. Das sind ja eher die Elektroladesäulen, die manchmal, wenn ein uncleveres Verhalten vorliegt, euch stören könnte. Ich schätze das auch so ein auf der Elektroseite?
Ich kenne auch so eine Studien, da hat auch die Fachhochschule Westküste mal was gemacht zu dem Thema, wurde mal auf so einem Arbeitskreis vorgestellt. Ich kenne einen Bedarf von ungefähr 4000 Wärmepumpen im Pinneberger Stadtgebiet und das sind irgendwie 40 Gigawattstunden Energie, die da verteilt werden muss. Das ist schon nicht ganz ohne.
Ja,
Aber
Verhältnis gesetzt, was ist jetzt an Stromverbrauch da in Pinneberg?
so
Wie
wird
viele
da ungefähr
Gigawatt?
eine Verdoppelung geben.
Oh, Verdoppelung, okay.
Also das ist so der erste grobe Ansatz, aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, wir sind da noch nicht komplett auskunftsfähig. Da die Seite sammeln wir gerade erst zusammen. Das ist ein relativ spannendes Thema, weil man ja auch nicht das jetzt als ein Stück irgendwie betrachten kann, sondern sagen muss, zum Beispiel der Westen von Pinneberg wird 100% Wärmepumpen kriegen, weil das Einfamilienhäuser sind. Und im Zentrum wird Fernwärme sich durchsetzen.
Ja, genau.
Das heißt, das ist ja dann auch lokal ungleich verteilt, das ganze Thema.
Ja, das ist richtig, das stimmt.
Und neben den Wärmepumpen ist natürlich im Stromsektor mitzudenken Solar. Vielleicht ist der Ausbau jetzt ein bisschen weniger geworden. Aber die Gleichzeitigkeit ist halt brutal. Wenn die Sonne scheint, liefern alle. Und den Bereich Elektromobilität weiß noch keiner so richtig, was passieren wird von den Lastgängen her.
Ja,
Worst
das
case ist ja,
stimmt.
alle kommen um 17 Uhr nach Hause, stecken ihren Stecker in die Schnellladesäule. Aber vielleicht ist das ja gar nicht so.
Nee, wenn das alles so täte, dann ist das unclever, also fürs Netz ungeschickt, für den Endkunden ungeschickt, sobald der dynamische Tarif hat. Ich habe heute Morgen mit dem Tipper Deutschlandstift das Interview gemacht. Der sagt auch, natürlich sieht er eine Verbrauchsverhaltensänderung bei seinen Kunden, weil die im Grunde, wenn sie einen Anreiz haben, nicht mehr, ich sag mal, zu den Höchststrompreisen zu laden, sondern dann zu laden, was ich nachts oder tagsüber, wo mittlerweile ja auch diese Senke immer drin ist, dann sieht man ein extremes neues Verhalten und die ganzen Standard-Lastprofile hauen ja auch nicht mehr hin, weil im Grunde man auf einmal sieht,
Ja,
dass viele sich nur noch in 2 Stunden versorgen und gar nicht mehr 24 Stunden was nutzen, wenn sie einen Elektrospeicher haben.
ich weiß natürlich, weil wir uns kennen, dass du einer derjenigen bist, die mit flexiblen Tarifen arbeiten und die Familie daran gewöhnt haben und so weiter.
Nee, ich habe sie nicht daran gewöhnt bekommen. Ich habe einfach den Elektrospeicher verdoppelt, damit der groß genug ist und sie sich immer noch wie die Sau verhalten können.
Irgendwie so, also du gehst schon mit flexiblen Tarifen um, aber 99% der Bevölkerung hat ja einen Strompreis pro Jahr noch weiterhin.
Richtig,
Das
genau.
ist eine ganz andere Thematik als Fernwärme, aber wird auch spannend werden, das mitzuverfolgen, was sich da ändern wird. Auch ein
Ja.
Digitalisierungsthema, ein ganz großes Digitalisierungsthema.
100% bei dir, wobei, wenn wir über Fernwärme reden, auch die Idee hatten wir schon mal in Flensburg damals, dass es eigentlich auch dynamische Fernwärmetarife geben müsste, weil wenn die, ich meine, beim Müllheizkraftwerk ist es wurscht, das ist tatsächlich, das verbrennt
Ja.
und da kann man auch sagen, okay, es gibt manchmal Phasen, wo die dann mit dem Strom mehr Geld verdienen, deswegen ist die Abwärme vielleicht ein bisschen günstiger zu bewerten, aber das sind, glaube ich, Peanuts. Aber sobald,
Den
ja.
dynamischen Tarif, Klaus, da brauchen wir beiden, glaube ich, ein paar Bier, über die wir uns zusammensetzen müssen. Abgesehen von der politischen Diskussion, dass man den rechtfertigen muss, müsste in so einen dynamischen Tarif ja das Abnahmeprofil rein.
Ja.
Richtigerweise würde das dazu führen, dass sich in die Häuser, dass die Leute in den Häusern Speicher einbauen, was total viel Sinn machen würde für die Vergleichmäßigung. Aber wenn man Tarife sich anguckt und will die dynamisieren, dann müsste dazu ja auch sowas gehören wie, welche Vorlauftemperatur forderst du in deinem Anschluss? Welche Spreizung schaffst du an deinem Anschluss? Denn wir haben ja viele Kunden, gerade Warmwassererzeugung mit wenig Spreizung, wo wir letztendlich viel Wasser im Kreis pumpen,
Ja, vor
was
allem,
auch
wo du
nicht.
ja das heiße Wasser wieder bekommst, mit dem du ja eigentlich gar nichts anfangen willst. Du willst eigentlich ausgekühltes Wasser wieder haben.
Genau, also einmal ausgekühltes Wasser und zum zweiten von der Hydraulik her pumpst du halt viel zu viel Wasser im Kreis. Das fällt mir als erstes ein bei dynamischen Tarifen.
Ja.
Aber
Da wird ja der
das
klassische
halte ich für
Volumentarif
politisch
helfen.
sehr schwierig, das
Ja.
durchzusetzen. Aktuell glaube ich, kann man den Kampf nicht kämpfen.
Ja, bin ich bei dir. Also die Dänen haben das ja auch uns wieder vorgemacht, die rechnen einfach nach Kubikmeter ab. Das heißt, jeder Däne kriegt die Fernwärme, oder in manchen Netzen, auch nicht flächendeckend. Die sagen
Ja.
einfach, es kostet einen Kubikmeter so und so viel Geld. Und natürlich ist jeder Däne dann interessiert, das Ding möglichst kalt wieder zurückzugeben, weil er möglichst viel da rausknautschen will. Aber auch das ist politisch extrem umkämpft, weil dann gesagt wird, ja, es können ja diejenigen, die eh schon zu viel Geld haben, natürlich sich die bessere Anlagentechnik dann leisten, den Kubikmeter maximal auszukühlen und die anderen halt nicht.
Ja, Dänemark, wir sprachen über Straßenzüge und mögliche Anschlussquoten und spätestens da guckt man neidisch nach Dänemark. Aber Dänemark, wenn du zum Beispiel, ich war jetzt mit dem Segelboot dieses Frühjahr wieder in Marstal, wenn du dir Marstal Fernwärme anguckst, das ist denn so eine Truppe Bürgerfernwärme, die das seit, glaube ich, etwas über 50 Jahren betreibt und wo dann der Bauer noch einen Acker Platz hat und da kommt so eine Solarthermie drauf und der nächste baut einen Speicher dazu und das alles so in so einer Kommune. Und ich sage ja so ein bisschen lästerhaft, wie ich bin, immer, wenn die sich dann treffen zur Sitzung, da bringt der eine die Grillwurst mit und der andere den Schnaps und so. Die Dänen sind da anders davor.
Ja.
Für die ist dann halt so, wer in Marstal wohnt, hat Fernwärme, Punkt. Und dann hat man irgendwie auch ohne regulatives Dinge hat man dann auf einmal 100% Anschlussquote und solche Sachen.
Ja.
Unser Tornische Netz zum Beispiel, das ist ein Netz mit Anschluss- und Benutzungszwang. Das sind Neubaugebiete und die hatten per Definition Fernwärme.
Okay, und die waren auch alle
Das
mit Begeisterung dabei oder haben
weiß
sich
ich
nicht
nicht, ob die
gebeugt? Okay.
alle, ich kenne die natürlich nicht alle, das sind ein ganzer Haufen Kunden da, über irgendwo 500 die Größenordnung. Aber sie hatten keine andere Wahl. Sie wollten genau da wohnen und da gab es Fernwärme.
Ja, ist das
Aber es ist
dänische
halt schon.
Modell auf Deutsch übersetzt halt mit dem A- und B-Zwang, das.
Ja, muss man aber auch da gucken. Das ist natürlich extremst preissensibel, das Netz.
Ja, das stimmt.
Ich glaube nicht, dass man rechtlich das durchhalten kann, wenn jemand sagt, er will sich eine Wärmepumpe einbauen, dass man sagt, wir bestehen auf Fernwärme.
Das glaube ich auch,
Das
dass das schwierig ist.
wird ein ziemlich großer Kampf. Das heißt, das Netz ist extrem preissensibel. Der Preis, wo ein Einzelkunde im Neubau ein Familienhaus abspringt und eine Wärmepumpe sich kauft, ist mindestens 50% niedriger als der Preis, wo ein Mehrfamilienhaus sagt, jetzt lohnt sich das, auf Wärmepumpe zu gehen. Da gibt es ja so gedachte Grenzpreise, wo man sagt, bis dahin macht das noch Sinn.
Ja. Lass uns am Ende, Manfred, nochmal auf die Zukunft gucken. Du hast ja schon verraten, es wird eine Fernwärmeverdoppelung geben, planmäßig zumindest in Pinneberg. Ihr werdet Mosaiksteinchen-mäßig das machen. Es wird keine zweite Müllverbrennungsanlage, also auch in der Größenordnung keine zweite Anlage geben. Du hast verschiedene Sachen genannt, oberflächennahe Geothermie. Sind da andere Sachen noch bei, wo du sagst, das könnte Teil des Blumenstraußes werden?
Ja, wir bauen gerade sozusagen so einen Baukasten. Ich denke danach drüber nach Abwasser, weil wir jetzt quer durch Pinneberg so einen zentralen Abwassersammler von 80 cm Durchmesser laufen haben, der auch immer ausreichend Abwasser liefert. Der Nachteil ist, ich kann nicht so schön wie in Hamburg geklärtes Wasser da durchschicken, sondern ich bin halt im ungeklärten Bereich. Das macht die Anlagentechnik nicht ganz so einfach, aber das Attraktive mit Abwasser ist halt, das kommt mit im Winter 15 Grad irgendwo da an. Und das kann man fleißig abkühlen, bis das wieder nachher beim Zweckverband in der Abwasseranlage landet, hat sich das lange wieder aufgewärmt auf Erdniveau. Insofern ist das relativ attraktiv, könnte, sagen wir, eine Größenordnung 2 MW bringen, die wir da rausholen. Wie gesagt, dann ein bisschen oberflächennahe Geothermie. Und ich habe so eine kleine Idee, die ist aber technisch noch nicht komplett ausgegoren, zu sagen, wir nutzen den Rücklauf und ziehen dort nochmal Wärme raus, um den Rücklauf runterzukriegen.
Ja.
Das hat aber auch die technische Besonderheit, dass wir mit einem niedrigeren Rücklauf die Kapazität der Transportleitung zur Müllverbrennung erhöhen können. Da haben wir eine höhere Spreizung. Das ist noch so eine kleine Idee, das ist aber eine Spezialanwendung in einem speziellen Bereich. Das wird nicht so viel bringen an Wärme.
Und mit der Rückdruckwärme würdet ihr dann irgendwie noch einen Kunden versorgen, der das gebrauchen kann auf dem Temperaturniveau? Oder was würdet ihr mit der Wärme machen?
Ja, oder noch 20 Grad höher ziehen, drücken mit einer Wärmepumpe.
Ah, okay, gut. Das ist ja praktisch an der
Man sagt,
Stelle,
man nutzt den Rücklauf als Wärmequelle
ja, verstehe ich.
nochmal und ändert nur das Temperaturniveau. Aber da bin ich noch ganz am Anfang. Das bedeutet ja auch mal zu prüfen, Investitionen, Jahresarbeitszahlen, was kommt dabei raus und lohnt sich das denn auch für den Anwendungsfall? Welche
Richtig.
Effekte hat das? Und dann natürlich werden wir einen Puffer brauchen. Also wir werden damit, mit dem Puffer können wir die Erzeugerkapazität um vielleicht 10% reduzieren. Das macht schon viel aus. Und am Ende des Tages ist der Strauß dann auch irgendwie mal klein. Das heißt, dann kommt man bei einer Luftwärmepumpe an. Man kann ein Stück Biokraftstoff vorsehen, glaube ich aber nicht, dass sich das preislich lohnt. Das Ganze hat auch eine preisliche Komponente. Da muss man halt eine Glaskugel haben, wo ist der Preis in 20 Jahren? Und tiefe Geothermie scheidet für mich hier für den Bereich aus. Also dafür sind wir zu klein. Das können wir als Stadtwerk gar nicht machen. Das Findungsrisiko ist gewaltig. Und wir beobachten natürlich mit, was es an konkreten Projekten gibt und was da funktioniert. Bisher die Dauerhaftigkeit wage ich mal in Frage zu stellen, ob das wirklich dann 30 Jahre funktioniert, die Brunnen. Und die Temperaturen, die man bis jetzt sieht, sind auch nicht die, die man sich erhofft hatte.
Ja, das
Da,
stimmt.
ne?
Das
Und dann
kenne
gibt es natürlich die Möglichkeit, über Jahresspeicher nachzudenken.
ich. Aber die hast du ja auch
Wir
in Dänemark gesehen, oder?
sind hier im patschnassen Pinneberg. Das heißt, in jedem Falle muss dieser Speicher auch von unten isoliert sein, was ihn horrend teuer macht. Und da würde man aus dem Speicher heraus schon Preise für die Fernwärme kreieren, die man umlegen muss. Und das funktioniert nicht.
Ja, stelle ich mir auch schwierig vor. Ich habe gerade
Das.
noch einen Gedanken gehabt für eure Rücklauftemperaturnutzung, um da eine Wärmepumpe anzutreiben. Ich habe gerade einen Studenten, der in den Hamburger Raum will und ein Praktikum machen will. Also der ist technisch extrem fit. Also das weiß ich nicht. Könnte ich sonst mal ihm sagen, wenn das jetzt, keine Ahnung, noch irgendwie ein, zwei Monate Zeit hat und die Idee noch nicht gleich.
Nein, das hat Zeit. Schick mal einen Kontakt rüber.
Ja, das mache ich sehr
Also
gern.
sowas nutzen wir immer gerne. Ich sage dir ganz ehrlich, ich liebe die jungen Leute, die was bewegen wollen. Und ich war jetzt, ich sagte, letzte Woche bei so einer Veranstaltung, da hat das Ministerium alle Kommunen eingeladen, die die Wärmeplanung schon fertig haben. Und da war so die Hälfte des Publikums fast junge Leute, die Klimaschutzmanager in den Gemeinden sind, ganz viel machen wollen und jetzt, wo es an Maßnahmen geht, ja, wie sage ich immer, abmoderiert werden, ne? Also da gibt es ganz viel Frustpotenzial, weil die was bewegen wollen und nichts bewegen können, die jungen Leute.
Aber
Das
wer
tut mir
moderiert die
so
ab?
in der Seele weh. Ja, die Gemeinden, wenn sie Geld in die Hand nehmen müssen. Also man
Ach
kann sich
so.
ja toll irgendwie vorstellen, ich isoliere eine Schule, mache eine Wärmepumpe und sowas. Wenn da kein Geld für da ist, ist da kein Geld für da. Ne?
Ja, das ist richtig, aber auch da habe ich
Es
heute
gibt
Morgen noch
ja,
einen
an
Hand.
Ideen
Ja.
mangelt das ja nicht, an guten Ideen mangelt das nicht.
Korrekt,
Aber
aber es
jetzt.
mangelt ja auch nicht am Geld eigentlich. Also bei den Kommunen ja, aber es gibt ja andere Leute, die das Geld haben und die gar nicht wissen im Augenblick, wohin das zu investieren. Und da könnte man ja auch wieder ein Match machen, dass man die zusammenbringt.
Ja, wo man wird nicht umhin kommen, wenn man große Maßnahmen hat. Das versuchen wir hier in Pinneberg noch ein Stück weit zu vermeiden. Aber wenn man große Maßnahmen hat, wird man um Fremdkapital nicht umhin kommen.
Ja, und vielleicht
Das
auch gar
ist
nicht klassisch nur
relativ klar und das ist
Fremdkapital.
nicht klassischerweise die Bank, weil da muss man halt andere von überzeugen.
Ja, aber
So
das ist genau
gefühlt
der
erstmal,
Punkt, wo
ne?
wir darüber diskutieren. Will ich wirklich oder wird es weiterhin das klassische Fremdkapital von der Bank sein oder ist es irgendwie so ein Private Equity-Projekt, was in der Form wahrscheinlich auch für alle erstmal neu ist, wo man vielleicht auch schon nicht nur gute Sachen darüber gehört hat, aber vielleicht heutzutage auch Investoren bereit sind, in ein Asset zu investieren, was dann ja 20, 30, 40 Jahre lang funktioniert und die ja dankbar sind, das Geld irgendwo parken zu können. Aber das ist ein ganz neues Thema. Das Fass machen wir jetzt nicht auch noch auf.
Die
Aber
müssen bereit sein, die Zeit mitzumachen und der Business Case muss halt so gut sein, dass bei der ganzen Produkt irgendwie oder bei dem ganzen so ein Produkt Fernwärme rauskommt, was noch am Markt bestehen kann.
ja.
Es gibt zwar das war monopolistische Veranstaltung, Fernwärme wird immer vorgeworfen, aber am Ende des Tages gibt es ja doch einen Markt. Wenn man zu teuer wird mit der Fernwärme, ich sag mal einfach eine Zahl über 20 Cent pro Kilowattstunde, dann springt der Kunde ab und sucht sich was anderes.
Richtig, das
Das
stimmt.
guckt er sich nicht lange an.
Gut, Manfred, jetzt sind wir ganz schön weit
Ja.
rumgekommen. Wir hatten vorgesagt, wir versuchen nicht ein abendfüllendes Programm zu machen. Und gleichzeitig sind wir jetzt in Richtung Stunde gekommen. Gibt es noch was? Also, wenn du jetzt hier noch eine Frage stellen dürftest, ist noch irgendwas offen, wo du sagst, okay, und das hat Klaus mich überhaupt nicht gefragt und das wollte ich unbedingt noch loswerden, weil ich das auf Lager hatte. Falls nein, ist das auch fein.
Also ich bringe immer nur wieder gern zum Schluss mein Lieblingsthema Gasnetz. Nicht, weil ich das so toll finde, sondern weil ich in allen Veranstaltungen bisher festgestellt habe, dass sich über diesen Rückbau und auch die Stilllegung nachher des Gasnetzes noch keiner wirklich so Gedanken machen will. Und viele noch fantasieren, das kann man mit Wasserstoff betreiben oder was weiß ich. Mein Plädoyer, Leute, alle ehrlich machen, wir werden das Gasnetz irgendwann einfach tot in der Erde liegen haben. Das hat keine Nutzung mehr.
Danke für das Schlusswort. Das hätte meine Bachelorandin vor 3 Jahren auch schon hören sollen. Ich hatte mir meine Bachelor darüber schreiben lassen. Die hatte ganz viele Interviews geführt mit den anderen, die gesagt haben, ja, vielleicht kommt ja noch was, es kommt Biomethan oder was auch immer. Sie hatte keinen gefunden, der so klar und deutlich gesagt hat, zack, das Ding ist irgendwann tot und ich weiß noch nicht wann, aber dass es erledigt ist, das
Es
ist
gibt
klar.
so wenig Nutzer noch und vielleicht kommt mal eine Wasserstoffleitung, die vielleicht auch an Pinneberg vorbeigeht und dann wird die ein paar große Kunden haben.
Ja, sehr schön. Vielen Dank,
Das war
Manfred, fürs Gespräch. Ich fand es total spannend und wünsche dir weiterhin alles Gute.
Klaus, gerne. Schönen Abend.
Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.